Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Salewa-Markenbotschafter und Alpinist Simon Messner. Simon ist noch viel mehr als ein sehr guter Bergsteiger. Er ist Papa, Bergbauer und vor allem aber ein echt reflektierter Mensch. In unserem Gespräch sind wir einen Großteil seiner aktuellen, aber auch vergangenen Rollen durchgegangen. Wir haben uns über seinen alten Hof auf Schloss Joval und die damit verbundenen Verpflichtungen, aber auch die Schönheiten unterhalten. Wir haben über seine aktive Entscheidung, sich als Athlet aus dem Klettern und Bergsteigen zurückzuziehen, gesprochen, über seine Alpinprojekte und die vielen Traditionen. Falls ihr euch jetzt wundert, warum wir nicht über seinen aktuellen Kinofilm gesprochen haben, das liegt ganz einfach am Timing der Aufnahme und Veröffentlichung. Wir haben schon Ende März diesen Jahres miteinander gesprochen und daher sind die jüngsten Ereignisse natürlich noch nicht präsent. Ich hoffe und denke aber trotzdem, dass das Gespräch unterhaltsam ist und zum Nachdenken anregt. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir reinstarten mit der Folge, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ihr als Bergzeit-Podcast-Hörende habt jetzt die Möglichkeit, einen von zwei 100-Euro-Gutscheinen für unseren Bergzeit-Shop zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist an unserer Bergzeit-Podcast-Umfrage teilzunehmen. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes und in unserem Bergzeit-Magazin. Dauert auch nicht lange, versprochen. Also, ihr helft uns mit Insights und wir verlosen zwei 100-Euro-Bergzeit-Gutscheine unter allen Teilnehmenden. Teilnehmen könnt ihr bis zum 31.08.2026. Vielen Dank und jetzt aber rein in die Folge. Ganz viel Spaß.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Simon, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke dir erstmal, dass wir hier auf deinem Hof mit sein dürfen. Es ist ein ganz, ganz spezieller Ort und wir werden auch gleich nochmal ein bisschen im Detail über diesen Ort reden. Bevor wir das machen, habe ich aber zum Einstieg natürlich auch für dich unsere traditionelle Bergzeit-Podcast-Schnellfragerunde vorbereitet. Es sind ein paar kurze Fragen, auf die du hoffentlich auch schnell antworten kannst. Hau einfach das raus, was dir als allererstes in den Kopf kommt. Und die erste vermeintlich leichte Frage ist, wer ist Simon Messner, aber beschrieben in einem Satz?
Boah, ist schwierig. Ich glaube, Simon Messner ist eine suchende Person, die sozusagen auf der Suche ist.
Okay. Spannend. Den müssen wir auf jeden Fall später noch ausfinden. Das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Wir haben es, glaube ich, schon teilweise ein bisschen beantwortet. Aber wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich komme aus Südtirol, einem ganz kleinen Land eigentlich, mit einer spannenden Geschichte auch. Aber das ist ein anderes Thema. Bin da geboren worden, bin dann aber fürs Studium nach Österreich, wo ich ganze 11 Jahre war, Innsbruck, eine sehr gute Zeit, also als Kletterer natürlich das Mekka, meine besten Kletterjahre. Und dann bin ich seit 4,5 Jahren zurückgekommen nach Südtirol, eben mit meiner Frau, die ich in Innsbruck habe kennenlernen dürfen. Und wir haben uns entschlossen, es zu versuchen, wenigstens einen Bauernhof zu übernehmen und zu führen.
Warum versuchen, kommen wir dann auch nochmal drauf. Mich würde davor noch interessieren, was treibt dich mehr an, der Wunsch nach Freiheit oder dein Verantwortungsbewusstsein?
Boah, das ist die Frage, die jetzt gerade ins Herz trifft. Es wäre sicher, ich hätte gesagt, vor ein paar Jahren die Freiheit gewesen. Einfach dieses Bergsteigen ist ja auch eine Freiheit. Ist natürlich auch eine Last, weil man gewisse Entscheidungen tragen muss. Aber es ist vor allem Freiheit. Und das Bergbauern-Dasein ist schon sehr viel Verantwortung.
Mhm. Also eigentlich ist es die Kombi aus beiden dann am Ende, oder?
Am Schluss ist es wahrscheinlich die Kombi aus beiden. Und der Mensch, das ist ja auch ganz spannend, also eine Selbstreflexion sagend, will ja meistens das, was er gerade nicht hat. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und von diesem Widerspruch kann man auch Energie schöpfen.
Ja. Ja, ich glaube, das kennt jeder, oder? Die Situation, die man vielleicht mal hatte und sie aktuell nicht mehr hat, dann wünscht man sich zurück. Und wenn man wieder in der Situation ist, dann ist es wieder verkehrt. Und man denkt sich so, hey, irgendwie muss man doch mal ankommen.
Total. Ich glaube, das ist die treibende Kraft des Menschen. Und ich kenne es sehr gut vom Klettern. Ich weiß, als junger Kletterer hatte ich extreme Angst beim Klettern. Einfach die Höhe und das war mir eigentlich zu viel. Und war ich in der Wand, wollte ich nur raus, also in Sicherheit sein. Und kaum zu Hause hatte ich schon wieder dieses Bedürfnis zum Klettern gehen. Es war eine Art Hassliebe.
Mhm.
Und ja. Aber es kann sehr viel Energie und Motivation mobilisieren, glaube ich.
Ja, also ich bin selber viel auch beim Trailrunnen und es gibt in dieser Ultraszene so einen Begriff, dass es Type-2-Fun ist. Weil währenddessen denkt man sich so, was mache ich hier eigentlich? Genau. Und es sind solche Strapazen und dann kaum ist man an der Ziellinie, denkt man sich, ich will den nächsten.
Ja.
Und das ist
ja
eigentlich ähnlich.
Total. Und das ist eigentlich dieses Gipfelmoment oder Gipfelglück, sehe ich vielmehr als eine Art ganz tiefe Erleichterung, jetzt hat man es hinter sich.
Ja.
Und das ist beim Trailrun sicher ganz ähnlich.
Spannend. Nächste Frage der Schnellfragerunde. Lieber Akteur vor der Kamera oder Produzent hinter der Kamera?
Hinter der Kamera.
Ja, zum Geschichten erzählen?
Doch. Das ist eigentlich, habe ich sozusagen auch mehrere Jahre gemacht. in Form unserer Filmfirma, wenn man so will, ganz eindeutig hinter der Kamera.
Ja, okay, spannend. Was ist für dich schwieriger zu handeln, ein Wetterumschwung in Natur oder Social-Media-Welt?
Das ist heute die Social-Media-Welt. Das ist ein ganz spannendes Thema, beschäftigt mich sehr. Ich sehe es ja auch an mir. Es hat einen extremen Suchtcharakter und das macht mir Angst. Vor allem, weil es jetzt schon beginnt zu verschwimmen, was ist die Wahrheit oder gibt es die Wahrheit überhaupt noch und was wird uns vorgemacht sozusagen. Also es ist ein sehr, sehr aktuelles Thema und beängstigt mich.
Mhm. Ja, macht Sinn, kann ich sehr nachvollziehen. Kannst du mir den folgenden Satz vervollständigen? Das hat mich meine Rolle als Bergbauer bisher am meisten gelehrt.
Dass es eine Art Durchhaltevermögen braucht oder um nicht zu sagen Sturheit, die habe ich zum Glück, sonst hätten wir das schon lange aufgeben müssen.
Ja.
Und das habe ich vom Klettern gelernt, glaube ich. Das Durchhalten, auch wenn es einmal eine harte Phase ist, trotzdem weiterzumachen. Es kommt immer eine Zeit, wo es auch wieder leichter wird.
Mhm. Da gibt es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viele Parallelen. Gibt es eine Route oder eine Tour, die du mit deiner Tochter gerne mal gemeinsam machen würdest, wenn sie alt genug ist dafür?
Ah, gibt es Tausende in den Dolomiten, das ist das Schöne. Ja. Es gibt wirklich so viele schöne klassische Routen, die alle für ihre Zeit stehen. Aber um eine zu nennen, würde ich vielleicht die Schleierkante klettern. Ist nicht an der Bala, also liegt südliche Dolomiten. Mhm. War mal eine ganz, ganz, ganz bekannte Tour, ist ja heute nicht mehr. Aber der Wert der Kletterei ist immer noch unverwechselbar. Also da würde ich sie gerne mal mitnehmen.
Würdest du sagen, es ist eine traditionsreiche Tour?
Ja, es ist eine traditionsreiche Tour. Ist vom Fels her einmalig, ist nicht schwer, aber auch das Ambiente, also ist ganz eine wichtige Tour, finde ich.
Okay. Und letzte der Schnellfragerunde auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10. Also 1 ist absolut low und 10 ist gerade absolute Maximum. Ja. Wo würdest du dich gerade jetzt im Moment einordnen?
So im Raum 7.
Okay. Also definitiv in der höheren Hälfte, aber es ist irgendwo noch Potenzial auch da.
Es wäre noch Potenzial da. Ist schwer, mir jetzt zusammenzufassen, aber die letzten Jahre waren sehr, sehr hart mit diesem Hof. Vor allem als Kletterer, man kommt nicht mehr weg, wenn man Tiere hat und wir haben Schweine, wir haben Pferde, Esel, Schafe. Weil es Teil eines Hofes ist. Natürlich, es bindet so sehr, nicht, dass ich was dagegen habe, aber als Kletterer vermisse ich diese Freiheit.
Ja, glaube ich. Lass uns da mal, jetzt sind wir raus aus der Schnellfragerunde. Ja, wir können uns jetzt Zeit nehmen für die Antworten. Lass uns da mal ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich habe in der Vorbereitung, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, alle Podcasts und Interviews mit dir angehört und gelesen, es wäre wahrscheinlich schwer, aber sehr, sehr viele. Und normalerweise ist ja der Weg immer so, wenn man mit dir spricht, dann bahnt man sich so ein bisschen durch dein Leben und landet dann jetzt irgendwo in diesem aktuellen Status, nämlich Bergbauernhof, Oberortelhof hier am Juval. Ich würde aber gerne damit direkt anfangen, weil es prägt dich ja, und ich glaube, das hat man jetzt auch gerade schon rausgehört, es prägt dich gerade sehr. Wir haben jetzt 10.21 Uhr. Was ist aktuell heute schon passiert, so an Hofpflichten? Also du hast vorhin schon gesagt, als wir angekommen sind, das ist gerade ein bisschen Übergangszeit. Aber was passiert sonst klassisch an so einem Morgen?
Auch super spannende Frage. Das habe ich mir ja früher, bevor ich diesen Hof übernommen habe, auch kaum vorstellen können. Es gibt diese konstanten Arbeiten, zum Beispiel die Tiere versorgen, das ist jeden Tag in der Früh und am Abend zu machen. In den letzten Jahren, also ich hatte einen Unfall und komme seither nicht wirklich zum Klettern, werden wir auch kurz vielleicht darüber sprechen.
Ja.
Wenn ich im Winter zum Eisklettern ging, bin ich um 2 Uhr aufgestanden zu den Tieren, um dann irgendwie rechtzeitig noch in der Morgen kommt, sozusagen in den Dolomiten zu sein. Am Abend wieder zurück und dann nach einem langen Eisklettertag fix und fertig in den Stall zu gehen, schlafen und am nächsten Tag geht es wieder los. Also sind diese konstanten Sachen. Wir haben im Sommer bis zu 25 Gäste am Hof. Das heißt, das ist natürlich, da muss man da sein. Die Gäste verlangen das, dürfen sie auch. Und dann kommen die immer sich ändernden Arbeiten. Im Winter ist es Holzarbeit. Jetzt die letzten 2 Tage habe ich in den Wiesen verbracht und habe Steine, mit dem Kübel Steine eingesammelt.
Also wirklich Handarbeit, oder? Weil Maschinen
alles Handarbeit.
Ist zu steil hier wahrscheinlich.
Es waren mal Maschinen am Hof, aber die meisten sind kaputt. Wir haben noch einen Bucher, nennt sich das, ist so ein Urgefährt. Also mit dem machen wir ziemlich alles.
Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so wie so ein kleiner Unimog,
oder? Okay, ja, ein größerer Unimog,
okay.
Mit dem man bis zu 40, 45 Grad steile Sachen fahren kann, wenn man es kann. Das ist schon gefährlich. Gibt es öfter Unfälle.
Ja.
Aber das ist unsere Maschine für alles.
Okay.
Aber wir haben keine Mähmaschine, wir haben keinen Heulader. Das wäre nicht drinnen. Genau, also die letzten 2 Tage war das meine Hauptarbeit. Einfach Steine, die Ziegen und das Wild im Winter losgetreten haben. Bei uns ist alles sehr steil. Einzusammeln, damit man dann nicht mit der Mähmaschine sich die Messer kaputt macht.
Was habt ihr denn für Tiere eigentlich hier im Hof?
Jetzt haben wir reduziert, ist eben auch gerade im Umbruch. Wir versuchen, diesen Hof zu verpachten. Die letzten Jahre waren ganz wichtig, um ihn kennenzulernen, überhaupt zu wissen, wo sind die Wasseranschlüsse. Das hat uns ja niemand gesagt.
Ja.
Das hat wirklich Jahre gebraucht. Und jetzt sind wir auf einem Punkt, wo wir uns getrauen, den verpachten zu können. Und das ist gerade die Umbruchsphase.
Okay. Und dementsprechend dann auch gerade so ein bisschen alles versucht mal zu reduzieren oder für eine Verpachtung vorzubereiten.
Genau. Also wir sind natürlich immer noch sehr involviert, meine Frau und ich, weil wir das ganze Wissen haben. Und bis es eine Pächterin verinnerlicht hat, es ist immer parallel. Der Hof besteht aus einem Gastbetrieb, aus Ferienwohnungen. Die Urlaub am Bauernhof sozusagen ist der Rahmen. Da werden die vermietet. Aber die Landwirtschaft ist eigentlich die Basis. Ohne Landwirtschaft funktioniert der Hof nicht. Und die drei Standbeine zu koordinieren und parallel zu betreiben, ist schon eine Herausforderung.
Ja, glaube ich. Aber jetzt mal wirklich aus der finanziellen Brille gesprochen, ohne Tourismus, Ferienwohnungen würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Rein mit Landwirtschaft.
Nein, keine Chance, genau. Die Höfe sind, ist guter Punkt, das sind eben Selbstversorgerhöfe, so sind sie entstanden. Die erste Niederschrift des Hofes ist 1331. Wow. Da sieht man schon, wie historisch, wie lange es diese Orte schon gibt. Geben tut es natürlich viel länger. Aber es waren reine Selbstversorgerhöfe. Da hatte man früher Getreide, Milch, Kühe, Schafe, Kartoffeln und hat sich mehr oder weniger selbst die Nahrung beschafft. Aber da haben auch 10 bis 15 Leute gearbeitet. Das war früher möglich. Also da war der Tag bestand aus konstanter Arbeit. Aber in der heutigen Zeit, das ist ein Südtirol-Problem, also wirklich ein Problem, ist es für die Bauern, ich spreche jetzt nur von den Bergbauern, nicht den Bauern im Tal, das ist eine andere Sache, aber für die Bergbauern ist es ganz schwierig und das geht nur mit Tourismus. Also rein von der Milchlandwirtschaft, wäre die nicht subventioniert, ging es sowieso niemals. Ist auch was mich sehr beschäftigt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Südtirol verpasst, da einzugreifen und zu helfen, weil gerade in den Alpen schon die Bauern die Wege mähen, die Almen bewirtschaften, das Ganze, die Kulturlandschaft am Laufen halten. Das ist ein großer Wert.
Da sind viele Dinge, glaube ich, die man so wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hat, sondern erst merkt, wenn sie dann weg wären und dann halt wieder Alternativen geschaffen werden müssen. Weil vorher war es halt selbstverständlich, wenn die Höfe noch existieren und sich drum kümmern, dann läuft ja alles.
Genau.
Und man merkt es wahrscheinlich halt erst, wenn quasi es nicht mehr da ist. Und es hängt ja auch wahnsinnig viel dran, oder? Also ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, in irgendeinem Bericht mal gesehen, dass du erzählt, dass hier die Wasserversorgung über Wale ja stattfindet. Vielleicht kannst du es auch nochmal kurz erklären, was es ist. Und dass es jemanden gibt, der ausschließlich sich darum kümmert. Also eigentlich wirklich ein Mensch, eine Position, der für die Wasserversorgung zuständig ist.
Absolut. Also schöne Frage auch. Komme ich gleich dazu. Das stimmt. Also dieser Hof ist einer der trockensten im Alpenraum. Also diese ganze Sonnenberg nennen wir den. Der hat Steppenklima, könnte man sagen. Ganz starke Winde. Heute windet es auch.
Ja.
Und der trocknet natürlich sehr aus. Und deswegen hat man vor 500 Jahren diesen Wal gebaut. Also es gibt mehrere Walsysteme. Es ist einfach ein Rinnensystem, wo Gletscherwasser, in unserem Fall aus dem Schnalztal, gebracht wird. Über viele, viele Kilometer. Und wie du richtig sagst, es gibt einen Waler, der wohnt gleich um die Ecke, da schauen wir danach hin,
zeige ja, ich euch. Gern.
In einem kleinen Hütchen. Und der ist so rund Ostern, gegen Ostern tut der Wal auf, wird das Wasser eingelassen.
Okay.
Bis Oktober ist der vor Ort und geht täglich den Wal ab und kontrolliert und bessert aus.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, und wenn, jetzt stell dir mal vor, ihr würdet hier als Höfe nicht mehr existieren, dann würde ja rein theoretisch auch seine Existenz vielleicht wegfallen, oder?
Ja, ganz sicher wegfallen. Dann bräuchte es dieses Walwasser nicht mehr. Also das Walwasser schon war ein früher Zusammenschluss aus Höfen, die besonders betroffen sind und Bewässerungswasser brauchen, um überhaupt zu überleben. Also Wasser war die Basis. Es ist noch extremer, wenn wir auf die andere Talseite schauen, also auf diese Südwestseite, das Schnalztal.
Ja.
Da geht auch ein Wal durch eine ganz, ganz steile Wand. Es ist viel extremer zu kontrollieren. Und da gab es früher den Brauch, dass abwechselnd ein junger Mann aus dem Schnalztal und einer aus dem Finchgau, weil beide Wasser beziehen, diesen Wal kontrollieren muss.
Okay.
Und die Todesrate lag anscheinend bei 50%. Er musste jung und ledig sein.
Boah.
Also nur um verständlich zu machen, wie wichtig das Wasser früher war.
Also was man bereit war einzugehen, um das Wasser wirklich zu bekommen.
Weil ohne Wasser kann man hier nicht leben.
Ja.
Unglaublich schön, dass es dieses Walsystem heute auch noch gibt. Und das ist unser Beregnungswasser. Das ist ausschließlich Walwasser.
Ja, krass. Ich finde, da wird einem erstmal wieder bewusst, wie viel an dieser Kette dranhängt und wie viel man trotzdem auch noch heutzutage, wo man eigentlich denkt, ja, okay, gut, mit moderner Technologie sollte es eigentlich easy funktionieren, dass man da irgendwie Wasser hochpumpt. Also da merkt man erstmal, wie viel da dranhängt.
Total. Vielleicht wird es sogar funktionieren, aber es, natürlich die Kosten stehen da nie im Verhältnis.
Ja, klar, es muss am Ende auch irgendwo wirtschaftlich wieder sein. Sag mal, ich habe mir in der Vorbereitung noch gedacht, es gibt ja viele so Dinge, die, glaube ich, von der Gesellschaft, von der breiten Masse und vielleicht auch von Leuten, die nicht den direkten Bezug zu den Bergen haben, romantisiert werden. Und ich glaube, Hüttenwirtin oder Hüttenwirt und Bergbauer, Bergbauerin sind definitiv ein paar von diesen Dingen, oder? Weil man stellt sich so super romantisch vor mit quasi den Tieren und den Almen und alles, was dazugehört, bei den Hütten ja eigentlich das Gleiche. Und wenn man sich dann mal mit die jetzt als Bergbauer mit vielleicht Hüttenpersonal unterhält, dann wird einem erstmal nochmal bewusst, okay, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Illusionen, oder? Kannst du uns ein paar von denen nennen, wo du sagst, okay, da dachte selbst du jetzt selber, das ist ganz anders, als es in der Realität ist?
Ja, ja, ganz absolut. Also super Beispiele. Also Hütten wird vielleicht nochmal mehr, wenn man weiß, die müssen jeden Tag um 3 oder 4 aufstehen. Mhm. Da gibt es eigentlich kein Privatleben. Das muss man wirklich, wirklich wollen. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der heute Hüttenwirt macht.
Ja.
Weil, wie du ganz richtig sagst, es ist absolut romantisiert. Und das Bergbauerntum natürlich genauso. Es ist auch schön, in der Früh, wenn die Sonne aufgeht, in der Wiese zu sein. Das will ich gar nicht leugnen, überhaupt nicht. Es kann auch ein Gegenentwurf sein zu dem Leben, das man in der Stadt führt. Das ist vielleicht auch nicht mehr ganz natürlich, aber die Arbeit ist unterm Strich knallhart. Und es ist nicht mal das, es ist eher die Frage, wie schafft man überhaupt diesen Hof zu erhalten? Weil nur von der Landwirtschaft, da verdienen wir.
Also rein aus der wirtschaftlichen Perspektive meinst du?
Genau, genau. Diese Höfe sind sehr groß, es sind meistens, es ist Wald dabei, da muss man sich kümmern, es sind Wege dabei, es sind Wiesen dabei. Also sehr viel, wo man sich kümmern muss, aber eigentlich schafft man es nicht mehr davon zu leben. Die klassische Struktur in Südtirol ist, dass eine Familie, also ein Familienbetrieb, einen Bauernhof führen. Die Hälfte geht im Tal arbeiten und bringt das Geld heim und der Rest arbeitet am Hof. Und irgendwie funktioniert es, aber es ist nicht, dass das auf Dauer nicht.
Also eigentlich könnte man sagen, dass das Hofleben durchgehend quersubventioniert wird von anderen Einnahmequellen.
Ja, heute schon. Ja, es war mal anders, ganz sicher, aber heute schon.
Aber siehst du eine Chance, dass irgendwie mit vielleicht moderneren Tourismusangeboten da ein Wandel stattfinden kann? Oder ist es einfach jetzt der Lauf der Zeit, dass man sagt, okay, es geht gar nicht anders. Wenn wir die Höfe erhalten wollen, dann müssen wir quersubventionieren. Aber es wird gar kein Modell geben, wo man schafft, das Ganze wirtschaftlich zu machen.
Ja, es ist momentan eine Umbruchsphase. Es trifft die ganze Welt. Wo stehen wir in 10 Jahren, ist ganz schwierig zu sagen.
Ja.
Ich glaube, wir müssen das jetzt überdauern. Ich hoffe, dass es so viel wie möglich Bauernhöfe schaffen, das zu überdauern. Dann wird es leichter, bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass Gäste zukünftig eher solche Orte suchen als 400 Betten Hochburgen. Wäre schön, ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube schon. Und das würde den Höfen sehr helfen. Also ich glaube, der Trend wird dahin gehen. Die Frage ist nur, schaffen wir sozusagen diese Umbruchszeit zu stemmen irgendwie?
Ja, und wie du vorhin auch schon gesagt hast, man darf nicht vergessen, bis so ein Angebot mal steht, vergeht ja auch irgendwo eine Zeit und es müssen Ressourcen reinfließen. Du hast gesagt, ich meine, klar, erste Niederschrift 1300, bis man das wirklich mal vermieten kann, auch an Touristen, da muss ja auch irgendwo was reinfließen. Selbst wenn man sagt, man bewahrt diese Tradition und man macht das alles sehr basic, aber trotzdem braucht es ja Ressourcen, oder? Ich glaube da aber schon auch dran. Ich habe mir mal so ein bisschen die ganzen Rezensionen auch durchgelesen, die es auch zu eurem Hof gibt. Und das Schöne ist wirklich, dass du bei allen Leuten liest, total runtergekommen. Es ist ein ganz anderes Leben. Die Leute finden hier wirklich so diese Auszeit, wofür Urlaub eigentlich gedacht ist und sind sogar weg so ein bisschen von diesem Entertainment-Charakter.
Ja.
Sondern Entertainment ist hier wirklich Natur und Tiere.
Diesen Versuch, ist schön, dass dir das auffällt. Es gab von mir sogar den Versuch, die Fernseher aus den Mietwohnungen zu entfernen. Das geht nicht, die Leute wollen das.
Ja.
Aber ich fände das schön, genau so, dass man hierher kommt, ankommt und ob man will oder nicht, gezwungen wird, sich Ruhe zu nehmen. Und dieser Ort hat dieses Potenzial.
Ihr habt ja auch einen Mindestaufenthalt, oder?
Natürlich kann man mit uns immer reden, aber es sind so 3 Tage mindestens. Es könnte noch mehr sein. Ich glaube.
Es passt ja auch in das Konzept.
Ins Konzept. Und es gibt Gäste, es sind ganz wenige, die kommen an und sagen, nein, hier bleiben wir nicht.
Okay.
Ganz, ganz wenige.
Okay.
Aber ich würde sagen, über 90% sind höchst begeistert und kommen im nächsten Jahr wieder, weil dieser Ort eben sehr speziell ist. Und wenn man es schafft, 1-2 Tage hier zu sein, will man gar nicht mehr vom Hügel weg. Also so geht es mir mindestens.
Ja, glaube ich. Also ich muss schon auch sagen, es hat hier einfach so eine gewisse Anziehung. Wenn man jetzt hier hochfährt und dann ist man erstmal oben und hat auch den Blick irgendwie ins Tal. Und also ihr könnt auch gerne, wenn ihr gerade zuhört, dann mal auf unsere Social-Kanäle schauen. Da werdet ihr was sehen. Man schaut ins Tal, man hat schneebedeckte Berge auch noch wirklich in gefühlt greifbarer Nähe. Es ist einfach ein sehr, sehr besonderer Ort, der einfach sehr einladend ist. Man hat jetzt nicht das Gefühl, man muss gleich wieder weg.
Na genau. Und dieses Gefühl eben ist es, was mich oder auch meine Frau natürlich uns beide noch hält.
Ja.
Es ist einfach dieser Ort, den wir weiterbringen müssen, ob wir wollen oder nicht. Das müssen wir einfach versuchen.
Dann lass uns doch da mal ein bisschen weiter quatschen. Also du hast es gesagt, der Plan ist, früher oder später den Hof zu verpachten. Aber klar, halt so, dass man ihn auf jeden Fall auch erhalten kann. Ich fand es sowieso wirklich absolut crazy, dass ihr das bisher zu zweit gestemmt habt. Welche Rolle spielt eure Tochter jetzt auch noch damit rein? Weil es ist ja on top auch nochmal irgendwo Arbeit, auch wenn es wunderschön ist, aber es ist Arbeit. Das ist auch nochmal ein Faktor, der euch irgendwie dazu bringt?
Ja, um ehrlich zu sein, es ist ganz schwer, wenn man kein Kind noch hat, sich vorzustellen, was es bedeutet. Aber wenn es dann da ist, Das ist ja unglaublich schön. Es gibt nichts Vergleichbares. Das war bei uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen was ändern. Es geht nicht mehr. Wir haben die Valentina dann schon mitgenommen, natürlich, in der Trage zum Tiere füttern. Aber das war bei uns eigentlich der Punkt, wo wir gesagt haben, als Eltern müssen wir umdenken. Und das haben wir auch getan, da sind wir jetzt gerade dabei. Aber natürlich zu zweit, die Jahre davor, das war zu viel. Also wir haben beide schon nicht nur ein Burnout hinter uns, weil es zu viel ist. Ja. Es sind zu viele Baustellen. Wir müssen ja auch das ganze Büro, also das sieht man nicht. Ich würde sagen, mindestens als Bauer heute ist man 50% der Zeit am Computer.
Okay.
Auch als Bergbauer. Für ältere Leute, für ältere Bauern eigentlich nicht mehr stemmbar. Man kann nicht verlangen, dass Leute, die auf 2000 Meter am Berg wohnen, jetzt ein bisschen übertrieben, aber mit dem Computer jede Schafbewegung irgendwie nachvollziehen, das ist nicht, das ist vor fast ein Gegängle, glaube ich.
Ich finde, das ist so ein krasser Kontrast. Ich meine, wir standen vorhin draußen und du hast uns hier noch einen anderen Hof gezeigt in einem Hang und hast gesagt, der hat noch gar keine Zufahrtsstraße. Also die müssten da 2 Stunden zu Fuß hoch. Und dann denkst du dir, was ist denn das für ein Kontrast? Die haben noch nicht mal die Infrastruktur mit einer eigenen Zufahrtsstraße, aber müssten eigentlich irgendwie, jetzt übertrieben ausgedrückt, online die Bewegung ihrer Schafe nachvollziehen. Also, dass das nicht zusammengeht, ist irgendwo logisch, oder?
Und ich verstehe auch, dass ältere Leute sagen, ich tue mir das nicht mehr an. Ich verstehe ich. Das ist ein Problem, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir diese Zeit übertaucht. Ich bin wahnsinnig froh. Wir kennen diesen Hof mittlerweile sehr gut. Und es hat ja auch was, eben, was Wunderschönes.
Ja. Vielleicht eine Frage noch, auch in Bezug auf deine Tochter. Jetzt rein, wenn man von draußen drauf schaut, ist es ja eigentlich der perfekte Ort zum Aufwachsen, oder? Ja,
glaube ich auch.
Mama und Papa müssten halt wahrscheinlich nur dann entsprechend noch die Zeit dafür haben. Aber jetzt einfach nur von rein der Umgebung, eigentlich perfekt.
Ist perfekt. Und ich bin eben auch hier aufgewachsen, in den Sommermonaten wenigstens. Ich habe schon ganz früh angefangen zu reiten. Ich bin da der Einzige aus meiner Familie mit vielen Handgelenksbrüchen und ich habe mir das selber beigebracht. Aber das ist meine eine Leidenschaft, ich weiß nicht, woher sie kommt. Und mit dem Wissen, ja, haben wir gesagt, müssen wir hier bleiben. Weil für ein Kind hier aufwachsen zu dürfen, ist wirklich was ganz Einmaliges. Das weiß ich aus Erfahrung. Und es wird natürlich später schwieriger, wenn die Valentina älter wird und mobiler wird. Ist so ein Ort auch ein bisschen abseits vom Schuss. Aber in diesen ersten Jahren ganz eindeutig.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich halt bis zu den Teenie-Jahren, oder? Genau. Wo man dann halt doch mal irgendwie eher Richtung dann Meran oder sowas wieder mag.
Und ist ja auch möglich. Ist ja auch möglich. Und genau, das ist auch ein Punkt, wieso wir den behalten wollen, diesen Hof, um einfach ihr die Möglichkeit auch zu bieten, hier aufzuwachsen, die Wälder zu erkundschaften, so wie wir das früher auch gemacht haben.
Ja, absolut. Dann lass uns gerne mal nochmal auf deine Entscheidungen zurückkommen, die du wahrscheinlich schon viel früher als Anfang diesen Jahres getroffen hast, aber Anfang diesen Jahres, Januar 26, kommuniziert hast, dass du dich aktiv, zumindest als Profi-Athlet, Kletterer zurückziehst, weil es einfach in Summe zu viele andere Themen gab mit kleiner Tochter, Bergbauernhof und eben auch deiner Verletzung. Gab es damals auch im Hinterkopf schon diesen Plan, wo ihr jetzt aktuell steht, oder war das damals wirklich auch noch so aus der wirklich Situation raus, okay, es geht gerade nicht alles und ich merke, ich komme nicht zum Klettern. Du hast es mal ziemlich schön beschrieben und hast gesagt, Tiere kennen kein Konzept wie Ferien oder Wochenende. Dass man da schwer zum Klettern kommt, ist auch klar. Also woher kam so ein bisschen diese Entscheidung?
Ja gut, da muss ich ein bisschen ausholen. Gute Frage, das stimmt. Die letzten Jahre waren bei mir eine Art Verkettung von Umständen. Also ich hätte mir nie vorstellen können, selber Bauer zu werden. Das war nie auf meiner Wunschliste, überhaupt nicht. Es ist dann eher so gekommen, dass eben der Reinhold, mein Vater, hat mir den Hof geschenkt, ist eine Schenkung. Und das musste jetzt passieren. Also wenn du sie willst, jetzt kriegst du sie, sonst verschenke ich sie.
Okay.
Und das war sozusagen eine Entweder-Oder-Entscheidung. Natürlich habe ich gesagt, natürlich, also probieren wir das, müssen wir probieren. Meine Frau hat die Arbeit gekündigt in Innsbruck, die sie vermisst, das muss ich auch sagen. Es ist eben nicht alles nur positiv.
Großes Commitment auch.
Es ist ein riesengroßes Commitment. Also Hut ab von meiner Frau. Es hat zwar gebraucht, aber es kam dieser Punkt, wo sie sagt, wenn wir es versuchen wollen, dann müssen wir es mit 100% versuchen. Da hat sie recht gehabt. Und dann sind wir hergezogen und ich war damals noch mit absoluter Leidenschaft Alpinist. Also es gab nicht viel anderes für mich in der Zeit. Ja, da kamen wir hierher und dann eigentlich war das eine Verkettung von Umständen. Um einen Bauernhof zu führen, muss man Tiere haben. Da haben wir uns Schafe gekauft, wussten überhaupt nicht, was man mit Schafen tun muss. Das haben wir dann uns selber draufgekommen. Ist doch mehr Arbeit, als man meint. Also ist gar nicht so einfach. Und mit den Tieren, das ist schon begonnen, dass wir nicht mehr wegkamen wirklich. Und ja, die letzten 3 Jahre sind wie im Flug vergangen.
Wart ihr mal weg in der Zeit?
Es gab eine Hochzeitsreise nach Mexiko. Die ist dann kürzer ausgefallen, als wir geplant haben, aber die gab es doch.
Ja, immerhin, aber es ist ja trotzdem in 3 Jahren. Also
ja.
Vor allem, wenn man sich vorher anschaut, wie dann dem ja dann vorher war, mit unterwegs sein an ganz vielen verschiedenen Orten, ist schon ein hartes Kontrastprogramm.
Es ist ein hartes Kontrastprogramm. Natürlich als Kletterer ist man auch verwöhnt. Wir sind alle verwöhnt mit Reisen. Und ich will nicht sagen, dass das Bauerndasein irgendwie nicht lebenswert wäre. Überhaupt nicht. Es ist nur ein sehr großer Kontrast, wie du richtig sagst, zum Kletterer-Dasein. Und eigentlich der Beruf, wenn man so will, der sich am allerwenigsten schneidet. Also sagt man, ja, als Bauer kommt man einfach nicht mehr weg.
Mhm. Naja. Und da wäre es einfacher, eigentlich irgendwo einen Teilzeit-Bürojob zu haben,
viel
oder?
Viel einfacher. Oder auch einen normalen Job. Ja. Unsere Tage sind halt 12 bis 14 Stunden und die ganze Büroarbeit machen wir am Abend, da ist es auch mal Mitternacht. Also es bleibt kaum Zeit. Es ist ein sehr großer Hof und wie du sagst, zu zweit, wer soll es denn machen? Das heißt, wenn ein Stein irgendwo abbricht und wenn wir nicht wegräumen, bleibt er da liegen.
Mhm. Ja, klar.
Aber, sieht meine Frau genauso, wir haben in unser beider Leben bisher nicht so viel lernen können wie in diesen 3 Jahren. Einfach durchs Tun müssen. Sei es Schafe schlachten, das klingt jetzt brutal, ist es auch. Gehört dazu. Haben wir gelernt. Und das kann man fortführen. Also heute könnten wir hier überleben. Es ist zwar nicht leicht zu zweit, aber es ginge.
Wäre der Hof rein theoretisch auch noch komplett autark?
Ja, theoretisch wäre das.
Wahrscheinlich schon, oder?
Nur sind die Kosten heuer für Beregnungswasser für so hoch, dass es wahrscheinlich durch diesen Kostenfaktor sich nicht ausgeht. Sonst könnte man hier überleben, ganz sicher.
Okay. Eine Frage noch zu dem Bergbauern-Dasein, bevor wir dann wirklich final switchen. Aber ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, hast du eigentlich eine Ausbildung dafür gemacht?
Ich habe eine Oberschule mit Schwerpunkt Landwirtschaft gemacht.
Ah, okay. Also nach deinem Studium dann mal noch?
Na, davor. Davor sogar. Jetzt muss ich sagen, nicht ganz freiwillig. Das wollten meine Eltern wahrscheinlich mit dem Wissen, dass ich das eines Tages bekomme. Aber lass mal das. Habe ich gemacht.
Ja.
In der Theorie hilft es schon. Aber ein Bergbauernhof ist ganz was anderes als ein klassischer landwirtschaftlicher Betrieb. Okay. Es hilft natürlich das Wissen. Vielmehr hilft noch mein Studium, Molekularbiologie, wie funktioniert alles, wie funktioniert Leben. Das hat mir fast mehr geholfen.
Ja, spannend. Aber wahrscheinlich braucht man die Ausbildung sogar als Regelwerk, oder?
Genau, also, das ist reines Regelwerk. Um einen Hof zu betreiben oder auch um einen kaufen zu können überhaupt, musst du eine Ausbildung haben oder 5 Jahre als Landwirt gearbeitet haben.
Ah, okay.
Ja, sonst geht's nicht.
Also es könnte jetzt nicht irgendjemand mit Geld kommen und sagen, ah, schöner Hof.
Nicht mehr. Das ist dem Wohnen ein Riegel
vor. Eigentlich ja ganz gut.
Ist ein guter Gedanke, finde ich auch. Es gab ja in Südtirol das Problem des Ausverkaufs, also mit viel Geld. Es sind die schönsten Orte. Und wenn ich viel Geld habe, würde ich vielleicht auch einen Hof kaufen, einfach als Anlage. Aber ist klar, dass dann die Kultur verwässert und es zuwächst. Ist ein guter Schritt.
Ja, okay. Gut. Zurück, wir sind stehen geblieben auch bei deiner Entscheidung und die Verletzung wird da auch eine große Rolle gespielt haben. Erstmal wichtigste Frage, wie geht's dir eigentlich aktuell? Bist du wieder 100% fit?
Na, 100% nicht. Es ist die Frage, ob es wieder 100% wird. Ganz eine blöde Verkettung von Unfällen. Ich kann es ganz kurz erklären.
Ja, gerne. Was ist passiert? Ja,
Unfälle sind immer, also jeder, der in die Berge geht, hat irgendwann wahrscheinlich einen Unfall.
Ja.
Sehr gut, wenn es nur ein Unfall ist. Ich sehe es auch aus dieser Sicht. Es ist letzten Sommer schon. Es waren wenige Tage vor der Expedition nach Pakistan. Hatte ich eine letzte Kletter-Session im Klettergarten Bunzia. Sind nur wenige Minuten entfernt. Und es wurde schon dämmerig und ich bin halt ausgerutscht und hat mir leider die Schulter luxiert. Und auch dumm von mir, ist vielleicht auch ein Kletterer-Phänomen. Ich habe das halt so ignoriert und gesagt, das wird schon gehen. Es hat zwar immer ein bisschen gezwickt, aber es war nicht so schlimm. Bin dann auf Expedition gefahren. Wurde natürlich nichts. Kam zurück, ging ins Krankenhaus und dort wurde mir gesagt, es ist die Bizepssehne gerissen. Es ist die ganze Knorpelmanschette rausgerissen. Okay. Es fehlen 20% vom Knochen. Also schon ganz, ganz vielfältig mir die Schulter kaputt gemacht. Dann hatte ich die Operation im Dezember jetzt und bin gerade beim Regenerieren. Also muss schauen, ob es wieder ganz wird. Aber auch selbst mitverschuldet, das muss ich ganz klar sagen. Ich hätte da nicht nach Pakistan fahren sollen und das gleich richten. Aber ja.
Ja, das sagt sich im Nachhinein wahrscheinlich.
Genau,
im Nachhinein ist immer leichter. Ich glaube, jeder, der ein paar Tage vor einer Expedition steht und vor allem noch weiß, wie viel an so einer Expedition dranhängt und man jetzt nicht schon das Gefühl hat, okay, es ist alles kaputt. Ich glaube, dann wäre es auch noch was anderes gewesen. Aber wenn du jetzt schon sagst, naja, es hatte bisher gezwickt, dann okay, dann probiert man es halt mal. Aber Schulter ist ja eh immer so ein komplexes Thema. Ich frage mich nur gerade so ein bisschen, wie geht Bergbauerndasein und Regeneration miteinander einher? Gar nicht, oder?
Na, schwierig auch. Also natürlich, meine Frau ist viel angesprungen, vor allem im Winter.
Ja.
Wir haben die Esel und ein paar Schafe separiert, einfach aus Platzproblemen. Und da müssen wir täglich Heu hintragen und gar nicht so wenig. Das hat jetzt sie eine Zeit lang gemacht. Das war immer meine Arbeit, aber natürlich mit kaputter Schulter ist das alles schwierig. Also wir sind auch im Winter recht gut geschwommen. Zum Glück haben uns die Nachbarn geholfen. Das ist auch was man als Bergbauer wieder schätzen lernt. Das geht eigentlich nur mit der Hilfe. Auch von Nachbarn, wenn die mal einspringen oder die Maschinen haben. Das ist unglaublich viel wert.
Ja, glaube ich, dass sich da einfach untereinander geholfen wird, gell? Als dann quasi das einmal raus war und kommuniziert war, Was hat da emotional am schwersten gewogen? War es wirklich so dieses, jetzt ist es irgendwo mal ausgesprochen, oder war es einfach echt der Fakt, dass du halt gerade nicht zum Klettern kommst?
Nein, es war wirklich eine, wie du es richtig sagst, eine Art Erleichterung, als ich das ausgesprochen habe, weil die letzten Jahre kam so viel zusammen und von außen sieht man das ja nicht.
Nee.
Und gern klettern zu wollen und auch die Motivation zu haben, aber eigentlich die Zeit nicht mehr und das Geld nicht mehr, das hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann war es eigentlich gut, das ja ein Umrissen zu skizzieren, wie es so weit kam.
Mhm.
Es war, ist gut. Es ist auch, darf ich gern ansprechen, in den letzten Jahren, je länger man klettert und vielleicht eine gewisse Art des Kletterns, die einfach gefährlich ist, das hat auch mit dem Älterwerden zu tun, es ist einfach verdammt gefährlich. Und in den letzten Jahren sind viele Freunde und bekannte Verwandte gestorben. Das ist ein Fakt, den ich nicht mehr leugnen kann. Spätestens, wenn ich jetzt selbst Vater wurde.
Ich wollte gerade fragen, ja.
Das ist schon ein großer Rucksack.
Macht was mit dem Kopf?
Ja, ganz eindeutig. Also jeder, der alpine Sachen klettert, ob er es verdrängt, weiß ich nicht, aber hat im Hinterkopf, das ist gefährlich, es kann was passieren. Und das war für mich auch okay. Ich glaube, das ist auch für meine Partner okay gewesen, aber spätestens als Vater darf nichts mehr passieren. Also das könnte ich mir nie verzeihen, nicht mehr heimzukommen.
Mhm.
Das macht diese Art von Klettern nicht leichter.
Ja, glaube ich dir sofort. Lass uns gerne da ein bisschen mal eintauchen. Du als, für mich in meinen Augen wirklich, klingt jetzt sehr schleimerhaft, aber Vorzeigealpinist auf deiner Website. Und ich finde, das sind tatsächlich perfekt beschriebene Worte. Da steht, liebe Besucher, liebe Besucherinnen, ich bin kein Sportkletterer und noch weniger Profisportler. Das war damals, würde ich wahrscheinlich auch mal anzweifeln, aber so steht es da. Das lässt mir Freiraum. Ich sehe mich als Alpinist und somit einer langen Tradition verpflichtet. Kannst du für jemanden, der vielleicht was zwar mit Bergen zu tun hat, aber nicht in dem Sinn so tief drin ist, erklären, was du damit meinst?
Mhm.
Was macht für dich den Alpinismus aus?
Also diese zwei, drei Sätze, die habe ich schon recht früh formuliert, weil es eigentlich so habe ich zum Klettern begonnen.
Mhm.
Also ich bin natürlich als Sohn von Reinhold Messner aufgewachsen, habe ganz, ganz viele unglaublich starke Geschichten mir anhören dürfen.
Mhm.
Und schon in jungen Jahren, da habe ich noch gar nicht geklettert, irgendwie in mir diesen Wunsch aufkommen lassen, es eines Tages mal zu probieren, einfach um zu verstehen, was bedeutet das? Was bedeutet es denn, auf 7000 Meter durch Neuschnee zu stapfen? Wie fühlt sich das an?
Mhm.
Das eine ist ja eine Geschichte, aber es dann selbst zu erleben, ist doch was anderes. Und so bin ich langsam, eben mit großen Hindernissen, ich habe ganz starke Höhenangst gehabt und war eigentlich ein sehr zurückhaltendes Kind, muss ich sagen, da hineingewachsen. Und der Alpinismus, so wie er entstanden ist, da gibt es auch mehrere Phasen bis heute, lebt im Grund wirklich nicht von irgendwelchen messbaren Daten, sondern von der Erfahrung. Es fängt damit an, der Wille, irgendwas zu versuchen, was vielleicht außen verrückt klingt oder nicht gemacht wurde. Und es ist eher ein Versuch. Wenn es gelingt, kann es unglaublich sein, weil man sich einen Traum erfüllt. Aber wo man oft nicht drüber spricht, ist dieses Scheitern. Das gehört auch dazu. Es ist immer der Versuch.
Mhm.
Und es kommt nicht darauf an, dass man irgendwas macht, sondern wie man es macht. Da bin ich ganz überzeugt, das trifft das Dolomitenklettern genauso, also mit der Absicherung, mit dem Zugang. Aber auch bei den höheren Bergen bin ich ganz, ganz überzeugt, dass das der einzige Weg ist, was uns, und da sind wir gerade leider dabei, sprich Social Media und heutige Zeit, es scheint so, als würde sich das Bergsteigen auch selbst abschaffen, ein bisschen, ein Stück weit.
Durch Vergleichbarkeit und Wettbewerbscharakter, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, der Alpinismus lebt ja auch von der Zählung. Also wenn jemand was Großes macht, dann schreibt er das nieder mit ein bisschen Abstand, reflektiert darüber. Und dann dürfen wir das, für die, die es interessiert, lesen oder nachvollziehen. Und Social Media setzt das aus sozusagen. Es zählen nur noch Bilder. Und die kann man sehr leicht stellen.
Okay.
Also wir könnten heute alle zum Everest reisen und machen. Es kostet sehr viel Geld, aber machen wir alle. Also es ist keine Herausforderung in dem Sinn mehr. Es ist natürlich anstrengend, aber es ist machbar.
Mhm.
Und da kann man sehr leicht einfach Bilder produzieren und das anders verkaufen. Und wie du gesagt hast, jemand, der sich nicht im Thema so gut auskennt, kann gar nicht unterscheiden, was ist jetzt wirklich eine alpinistische große Tat oder eine große Durchsteigung und was ist einfach nur Tourismus.
Mhm.
Das verschwimmt ganz extrem.
Ja, stimmt. Zu dem Thema Bilder erstellen und so weiter können wir euch auch gerne mal kurz eine Werbung von was anderem einschieben, aber du hast da auch eine schöne Kolumne dazu geschrieben in den Bergwelten zum Thema Schummeln am Berg.
Ja.
Das ist ja wirklich ein wichtiges Thema, fand ich spannend zu lesen. Ich habe mich nur, weil du es auch gerade so beschrieben hast, echt gefragt, es ist ja auch da wieder so ein kleiner Kontrast, dass man eigentlich sagt, du hast mit einer Angst zu tun, in dem Fall Höhenangst, dann ist ja eigentlich so dieser puristische, traditionelle Alpinismus das allerletzte, auf das man kommen würde.
Das stimmt.
Wo es weite Bohrhakenabstände gibt, wo es irgendwie teilweise gar keine Bohrhaken gibt und du musst mobil alles legen. So, da wäre ja eigentlich quasi klassisch Sportklettern und dann eher sich im Grat hocharbeiten oder solche Sachen viel mehr das Ding, weil man da der Angst sofort aus dem Weg geht.
Absolut. Das ist ein Punkt, wo ich selbst keine wirkliche Antwort darauf habe und wo ich selbst sehr viel darüber nachgedacht habe, wie kommt es so weit? Weil das stimmt natürlich.
Ja.
Also ich glaube, diese Angst, die habe ich beim Sportklettern genauso. Es ist einfach, bei mir ist es wirklich die Höhe. Und es ist gar nicht so die Absicherung, es ist die Höhe. Und die hat mich schon in ganz jungen Jahren einfach dahin verleitet, besser zu werden. Weil es besser werden, also wenn ich diesen Grad im Griff habe und ich für mich sagen kann, ich stürze da nicht, dann ist es ja nicht gefährlich. Also ich habe mich da auch selbst ein bisschen belogen. Oder es ist nicht belogen, aber es hilft, das hilft mir immer noch.
Okay.
Es ist dann eigentlich egal, wenn man sowieso nicht stürzt, weil man es im Griff hat, ob da ein Bohrhaken steckt oder nicht.
Auch bei den Solotouren?
Da ist es noch extremer, da fehlt halt das Seil, da will ich überhaupt nicht stürzen. Also es ist schon in dieser, ganz spezifisch in diese Richtung hingearbeitet, das im Griff zu haben. Es könnte ja niemand in eine große Wand einsteigen, wenn er denkt, zu 50% sterbe ich da. Sondern du musst dir schon wirklich sicher sein, dass es nicht passiert.
Also heißt, du vertraust da auch viel auf wirklich Intuition und dein Bauchgefühl. Könntest du dich quasi 100% drauf verlassen, wenn du jetzt vor der Wand stehst und sagst, na, nee, fühlt sich heute nicht richtig an, dass du dann auch wirklich gar nicht einsteigst?
Ja, gab es auch schon. Also es gab alles schon.
In der Sturm- und Drangzeit.
Ja, ja. Also es ist vor allem diese Innsbruck-Zeit.
Ja.
Da würde ich nicht alles wiederholen, da bin ich ganz eindeutig.
Okay.
Das meiste könnte ich auch nicht mehr. Also ganz, na, wollte ich auch nicht mehr. Und da gab es alles. Ich bin auch schon in Touren eingestiegen, die ich nicht kannte und dann hat es angefangen zu regnen. Und Blödsinn. Alleine.
Schwierige Kombi.
Ja, ja, total deppert. Und habe ich die Tour zum Beispiel nicht fertig geklettert, bin ich mit Hängen und Würgen raus, abgeklettert. Das hat auch sehr viel an Wert, wenn man dann heimkommt und weiß, diesmal hatte ich wirklich Glück.
Mhm.
Das ist genauso befriedigend. Mhm. Also es ist nicht nur der Gipfel, es ist wirklich das, wie weit sind wir bereit, uns sozusagen unseren Ängsten oder Unsicherheiten auch zu stellen. Ich sehe da ganz viel Wert drinnen.
Mhm.
Und ja, ich habe sicher viel riskiert. Wie gesagt, würde ich heute nicht mehr alles machen. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich es getan habe.
Aber hast du für dich wie so eine Art Patentrezept entwickelt, wie du mit einer Angst umgehen kannst? Weil ich schätze mal, in deinem Leben gab es ja genügend Situationen, wo Angst eine Rolle gespielt hat. Vielleicht auch nicht nur sogar beim Klettern. Es kann ja auch, vielleicht nicht Angst, aber zumindest ein gewisses Unbehagen auslösen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt stehen wir hier vor diesem Riesenaufgabehof und das muss am Ende ja trotzdem einfach für unser Leben auch funktionieren. Das ist jetzt wahrscheinlich keine direkte Angst, aber auch ein Unbehagen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, weiß nicht, das habe ich aus der Erfahrung raus einfach gelernt, das funktioniert immer, es ist wie so ein Instrument, wie so ein Toolkit?
Also ein großes Unbehagen habe ich zum Beispiel, wenn ich vor Menschen sprechen muss.
Okay.
Ist ganz eindeutig, das war früher ein Horrorszenario für mich. Und durchs Bergsteigen vielleicht habe ich gelernt, es trotzdem zu tun.
Mhm.
Mein Erfolgsrezept gibt es nicht. Es ist auch heute noch, vor einer großen Tour schlafe ich auch eigentlich nicht.
Mhm.
Das schaffe ich nicht. Aber ich weiß von vielen Freunden, dass es ihnen ähnlich geht. Also das ist vielleicht auch gut, dass man das nicht tut, weil man nur so hundertprozentig bei der Sache ist. Die Aufgabe Hof ist vielleicht ein bisschen was anderes. Damit kann es Klettern und Bergsteigen überhaupt nicht mithalten, würde ich sagen. Es ist eine ganz andere Herausforderung, viel existenzieller.
Mhm.
Da geht es wirklich um sehr viel. Jetzt mit einem Kind, vor allem denke ich auch an meine Familie. Also
klar,
das ist schon eine andere Herausforderung. Aber wenn ich es direkt vergleiche, bin ich auf meine Kletterei nicht stolz. Keine Route, glaube ich, wird irgendwo gelistet werden und das ist auch vollkommen okay. Aber beim Hof ist es anders.
Mhm.
Da bin ich wirklich stolz, dass wir so weit kamen, weil ich im Hintergrund weiß, wie schwierig das war.
Okay.
Und dass auch meine Frau zu 100% mitspielen musste und wirklich ihr Leben auch ein Stück weit aufgeben. Also da bin ich sehr stolz, dass wir es geschafft haben.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen nachbauen, weil das finde ich wirklich eine spannende Aussage. Weil so jetzt, glaube ich, wenn man von außen, ohne dich wirklich gut zu kennen, draufschaut, dann glaube ich, da würde mir wahrscheinlich jeder zustimmen, dass man schon sagen kann, deine alpinistischen Leistungen haben trotzdem einen Stellenwert.
Das mag sein. Da muss ich kurz einhaken.
Ja.
Einen Stellenwert werden sie haben, auch dem Stil entsprechend, vielleicht mehr
genau.
Vom Stil sogar.
Ja, genau. Und vor allem auch die Erstbegehungen, die ja irgendwo mit dabei waren, eben mit dem Stil. Ich glaube, da sprechen wir,
ja, ja,
sprechen wir auch gleich nochmal
drüber. Aber heute ist das Niveau weltweit so unglaublich hoch.
Mhm.
Das kann ich nicht mehr nachvollziehen, also bei weitem nicht im Sportklettern, sowieso nicht.
Mhm.
Also es ist eine ganz andere Liga.
Mhm.
Kein Vergleich. Es steht für mich überhaupt nicht zur Debatte.
Weil ich sehe da witzigerweise schon fast so eine Parallele dann auch wieder zum Hof, auch wenn du gerade gesagt hast, das ist was komplett anderes. Aber für mich ist so dieses ganz krasse Fokus auf hohes Niveau beim Sportklettern wäre für mich sinnbildlich die Parallele zu einem absoluten Hightech-Hof mit KI-gesteuerter Bewässerung oder so. Und hier quasi jetzt Oberortel wäre für mich so eben diese Parallele eigentlich zu der puristischen, alpinistischen Welt.
Die oder? Vielleicht gibt es. Ja, das ist was Persönliches, denke ich. Das stimmt schon.
Ja.
Und beides ist ja Kultur. Beides hat eine Geschichte.
Genau.
Beides ist auch eine Tradition.
Ja, genau.
Und beide kommen aus den Bergen.
Aha.
Also da identifiziere ich mich schon damit. Und das wird auch ein Grund, wieso ich diesen Hof weiterkomme, nicht aus einer Bergbauernfamilie.
Ja.
Aber trotzdem habe ich ein Gespür als Südtiroler für diese Kultur, weil wir daherkommen.
Mhm.
Und beim Klettern ist es ähnlich.
Mhm.
Wäre ich nicht in Südtirol aufgewachsen, vielleicht würde ich das überhaupt nicht so sehen.
Mhm.
Aber hier aufzuwachsen, auch mit den Vorbildern, die wir in den Dolomiten haben, Hans-Peter Eisenlein, Manolo zum Beispiel, Heinz Mariacher, ein paar zu nennen, die eben das Dolomitenklettern vorangetrieben haben, es zwingt mich, in diese Richtung zu gehen, das Bergsteigen so zu verstehen.
Mhm.
Und beim Hof vielleicht ähnlich.
Zu dem Hans-Peter Eisenle hast du, glaube ich, eine spezielle Beziehung auch, oder? Der war wie so eine Art Mentor.
Ja, da ist ein super Typ einfach.
Ja, ich finde es irgendwie insofern spannend, weil ich durfte den auf einem Saliva-Event mal kennenlernen und fand eben spannend, dass er auch gesagt hat, er ist eigentlich ganz weit weg von Abenteurer, weil er versucht, Abenteuer eigentlich zu vermeiden.
Als Bergführer.
Als Bergführer.
Er ist typisch Hans-Peter.
Und das fand ich eigentlich so eine spannende Aussage, weil wenn man sich dann auch anschaut, was er für Touren geht und wie so sein Leben auch gestaltet ist mit den Bergabenteuern, dann ist es ja eigentlich so ein großer Bestandteil. Und dann von ihm zu hören, nee, ich versuche eigentlich Abenteuer komplett zu vermeiden. Und so ein bisschen geht es ja schon auch in deine Richtung, dass du sagst, du möchtest Risiko eigentlich auch minimieren und du möchtest wissen, dass du es im Griff hast und du hast halt eben so deine ganz eigene Ethik, oder?
Ich habe eine Ethik, die sehr basal ist. Also wenn man Alpinismus ein bisschen studiert, einfach, das ist die Ethik, die heraus sich kristallisiert über die Jahrzehnte. Jetzt, was der Hans-Peter mit dieser Aussage meint, da muss ich kurz einhaken. Das ist natürlich als Bergführer gesprochen, da bist du natürlich ein Abenteuerverhinderer. Und das bin ich auch. Also ich, nur mal eine Geschichte dazu zu erzählen. Die erste Nordwand, die ich, das ist schon viele, viele Jahre zurück, geklettert bin im Winter, glaube ich, war die eigene Nordwand von den Großen.
Mhm.
Und es war Winter, also Winterbegehung. Und natürlich haben wir versucht, auch ein Abenteuer, so gut es geht, zu vermeiden. Also wir haben schon versucht, ein Biwak zum Beispiel zu vermeiden.
Mhm.
Weil ja die Durchsteigung selber, auch wenn man es nicht gezielt irgendwas, ein Abenteuer sucht, trotzdem spannend ist.
Ja, klar.
Aber das Abenteuer hat uns gefunden, ob wir das wollten oder nicht. Es lag einfach so viel Schnee, dass wir zu langsam waren. Dann doch dieses Biwak machen mussten, da uns die Zehen angefroren haben. Das heißt, auch wir gingen hin und haben gesagt, wir wollten so gut wie möglich blöde Umstände vermeiden, haben sie uns doch gefunden. Und vielleicht will Hans-Peter das sagen, er ist a priori ein Abenteuerverhinderer, aber das Abenteuer findet dich am Berg.
Mhm.
Nicht immer, aber ab und zu.
Ja, macht Sinn, ja.
Genau. Und das ist ja gerade das Spannende. Die Sachen, die am Berg einfach passieren, ein Wetterumbruch, kann ganz viel passieren. Und dann wird es zu einem Abenteuer. Und was wir dann mit heimnehmen, haben wir nicht genau so gesucht, aber es hat uns unglaublich bereichert, weil wir dann in der Situation durch mussten.
Mhm.
Der Nacht am Berg, was tut man? Du musst dieses Biwak irgendwie überleben.
Mhm.
Und das ist sehr bereichernd.
Ja, voll. Vielleicht können wir da kurz mal noch über eine von deinen großen Pakistan-Projekten reden, nämlich Black Tooth. Da habt ihr eine Erstbegehung gemacht.
Ja,
den sag ruhig gerne.
Ja, schöner Berg, es ist ein wahnsinnig schöner Berg.
Also die Bilder, ich kenne es ja nur von Bildern, aber super imposant, vor allem mit der Kulisse auch drumherum.
Ja.
Ich meine, es ist ja, blöd gesagt, eigentlich nur ein Vorgipfel, aber
ist nur ein Vorgipfel. Genau.
Quasi trotzdem super, super formschön.
Ja.
Und da war es ja wahrscheinlich ähnlich, oder? Ihr habt jetzt, denke ich mal, nicht geplant, dass es euch im Abstieg so den Nebel da reinzieht und ihr dann den Weg verliert und so weiter. Also ist es ein anderes Beispiel, was es quasi verstärkt, wo man danach rausgeht und sagt, okay, jetzt habe ich da richtig viel gelernt, Erlebnisse mitgenommen, aber eigentlich hätte ich es gern vermieden.
Ja, genau. Das ist genau das, was du beschrieben hast.
Ja.
Der Martin und ich, da waren wir beide involviert.
Mhm.
Das war die erste Expedition, die wir zusammen gemacht haben. Also der Martin Siebrau ist mittlerweile ganz ein guter Freund geworden, mhm. Hauptpartner.
Mhm.
Na, da waren wir blauäugig einerseits und wir hatten nicht viele Chancen. Das klingt jetzt verrückt, aber das Wetter war zu gut. Die Wand ist immer eine Südwand. Wir haben schon abgesehen, dass das Wetter sich ändern wird, ändern muss nach 3 Wochen schönem Wetter. Und das war einfach unser letzter Versuch und es ging sich gut aus, aber es war schon sehr lehrreich. Also es hätte auch leicht in die Hose gehen können.
Erzähl gerne mal noch ein paar Details, was alles passiert ist, wie es war.
Es war eine Verkettung von Umständen. Also ich war damals 2019 für 2 Monate in Pakistan.
Mhm.
Zuerst für einen Film, den gibt es mittlerweile. Haben wir den Nanga Parbat umrundet. Dann ist mein Vater und Filmteam und meine Frau sind heimgeflogen und ich bin noch einen Monat geblieben. Hab 2 Freunde aus Innsbruck getroffen, eben mit dem Versuch oder Vorhaben, den Black Tooth, diesen, ja, 6700 Meter ist er plus minus hoch, also nicht wirklich hoch. Aber er war noch unbestiegen. Das ist ein Vorgipfel vom Mustaqdaur, ganz ein bekannter Berg. Interessanterweise auch ganz selten bestiegen, weil er eben nicht 8000 Meter hoch ist.
Mhm.
Er überschreitet eben nicht diese Marge. Und das allein war schon für uns genug Motivation, dass dieser Berg eigentlich nie wirklich Der wurde einmal versucht, aber nie wirklich versucht zu besteigen. Mhm. Und wir hatten dieses unglaublich schöne Wetter, sind auch recht hoch am Berg gekommen. Aber es war zu warm, das heißt Steinschlag, Lawinen, das war schon ein Ausmaß, wo es eigentlich bedenkenswert war. Und dann haben wir uns vorgenommen, in der Nacht zu klettern, die kalten Temperaturen zu nutzen. Das Klima verändert sich, das ist auch ein großer Faktor, vor allem an den Höhen und Bergen. Und wir hatten, das wussten wir, nur 2-3 Tage Zeit, weil dann das Wetter kippen würde und es kam ein bisschen früher. Das heißt, ein Teil wussten wir, dass es ernst werden könnte. Aber wenn du an dieser Höhe bist und über den Aufstiegsweg nicht zurück kannst, was tust du? Du musst weiter. Und so, ja, hat man schon Glück. Vor allem, weil sich zurück am Wandfuß nach dem Gipfel alles zur Unkenntlichkeit verwüstet, die ganzen Lawinen. Wir haben uns diesen Gletscher, ist ein großer Gletscherbruch, recht gut eingeprägt. Wir haben nichts mehr erkannt. Und wir hatten leider kein Seil mehr, das mussten wir abschneiden und zurücklassen zum Abseilen.
Okay.
Und dann mitten in der Nacht über einen Gletscher zu stolpern, 3 Stunden lang ohne Seil, das war das Gefährlichste von der ganzen Besteigung wahrscheinlich. Ging aber gut, zum Glück.
Ja, ich habe irgendwo in einem anderen Interview auch gelesen, dass ihr unten am Wandfuß angekommen seid und ihr hattet gerade mal noch einen Friend.
Ja, wir haben wirklich alles zurückgelassen, es ging sich gerade aus.
Okay.
Ja.
War das eigentlich auch die Expeditionsreise, wo du davor auch die Solo-Erstbesteigung gemacht hast?
Genau.
Tosche 3?
Genau,
oder?
Genau.
Warum da solo eigentlich?
Also eigentlich war geplant, die Idee ist sehr schön. Da muss ich kurz wieder ausholen.
Ja, gern. Dafür sind wir da.
Ja, super, super. Na, gern. Wir haben einen Film gemacht zum Nanga Parbat. Also wir haben einen sehr engen familiären Bezug dazu. Mein Onkel ist 1970 gestorben beim Abstieg. Darf ich gern sagen, es ist das Lebenstrauma meines Vaters. Und das wollte er wieder auf- oder nochmal aufarbeiten. War sehr, sehr spannend für mich. Ich kenne diesen Berg recht gut, aber natürlich vor Ort zu sein und die 3 Haupttäler zu sehen und diese Wände. Und bis 4.500 Meter hoch, das ist unglaublich beeindruckend. Da wollten wir am Ende sozusagen dieser Umrundung vom Nanga Parbat einen niederen 6000er erst besteigen, der noch unbestiegen war. Zwar 3-mal versucht, interessanterweise, aber nie erfolgreich bestiegen. Heute denke ich zu wissen, wieso. Weil diese Dosche-Gruppe, die steht südwestlich vom Nanga Parbat und das schlechte Wetter kommt von dieser Seite meistens und schneit einfach an diesen Bergen ab. Der ist so unglaublich vergletschert. Und das ist einfach gefährlich. Es ist nicht schwierig, es ist ein recht gefährlicher Berg. Und als wir am Ende dieser Nanga Parbat-Umrundung als kleines Team, 2 Kameraleute, der Reinhold und ich, eigentlich diesen Berg versuchen wollten, es lag sehr viel Schnee, also keine Frage. Die Hänge waren sehr lawinenschwanger, sagt man. Ich habe das absolut nachvollzogen, dass das Team gesagt hat, das machen wir nicht, das ist uns zu gefährlich. Und der Reinhold auch. Aber natürlich, da war ich wirklich ein junger Alpinist voller Motivation und ich habe ja Wochen von diesem Berg schon geträumt. Habe ich diesen Zugang gewählt, den ich oft in meinem Leben gewählt habe, sozusagen nur mal hinzugehen und zu schauen. Es ist ja nie verkehrt, mal hinzugehen und sich das anzuschauen.
Ja.
Und wie es der Zufall wollte, genau in dieser Nacht, dass ich in diesem vorgeschobenen Basislager im Zelt lag, habe ich um 2 Uhr nachts das Zelt aufgemacht und das war sternenklar. Also perfekte Bedingungen. Und dann stand eigentlich außer Frage, dass ich wenigstens losgehe und bin dann in ganz kurzer Zeit, das war der Fehler, ich bin zu schnell gegangen, auf diesen Gipfel gekommen. Und so halb höhenkrank, war vorher nicht akklimatisiert.
Ah, okay.
Ich war noch nie in dieser Höhe zuvor, das war ganz was Neues.
Boah.
Ja, stand ich da oben, schönes Gefühl, aber auch wahnsinnig müde einfach nur.
Ja.
Also hält sich dieses schöne Gefühl dann in Grenzen.
Ja.
Ganz eine starke Erfahrung für mich, einfach durch diese, obwohl man so wahnsinnig müde ist und die letzten 200 Meter wären fast nicht mehr möglich gewesen. Ich habe bis zur Hüfte spuren müssen im Schnee. Es ging dann doch noch. Da stand ich da oben, es war ich an dem Tag relativ warm und da ist mir erst aufgefallen, verdammt, jetzt muss ich alles runter wieder und diese Hänge sind jetzt total schwer durch die Sonneneinstrahlung. Und da kam ich mir vor wie ein gehetztes Tier. Bei jedem Schritt habe ich vermutet, da geht eine Lawine ab und das ist was, was ich nicht wiederholen will. Das heißt, es hat immer oder sehr oft kommt mir vor beim Bergsteigen, es ist ganz ein erhabener Moment, es geschafft zu haben, aber ich habe auch was ganz Wichtiges gelernt für die nächsten Besteigungen, dass man einfach nicht blindlings da hinauf, also in so Sackgassen rennen sollte, weil das wird wirklich gefährlich.
Ja, voll. Ich glaube, das ist eine super wichtige Erkenntnis. Kannst du in Worte fassen, wie sich die Erstbegehungen in Pakistan zu den Erstbegehungen hier in den Dolomiten für dich unterscheiden? Also klar, die Höhe der Berge, das ist offensichtlich, aber vielleicht für dich so vom Gefühl her oder von der Herangehensweise, weil ich meine, du hast ja auch hier wirklich einige neue Linien gesetzt, Abracadabra, Rosengarten, Nordwand und solche Geschichten.
Ich glaube, der Zugang ist sehr ähnlich. Also dieses Hingehen und Schauen, wie weit wir kommen, das ist gleich. Natürlich in Pakistan ist es die Höhe, die dazu kommt. Das ist ganz was anderes. Das heißt, ab 7000 Meter kann man kaum noch Schwierigkeiten klettern, weil es einfach die Höhe ganz anstrengend macht. Man hat einen viel größeren Rucksack, man plant über Tage. Und diese Dolomitensachen haben wir eigentlich alle in einem Tag gemacht. Einfach schnell sein, eingespielt sein. Und im leichten Gelände, das tun wir halt Seil weg und parallel klettern, um schnell zu sein. Und dafür die Zeit, die man sich da gut macht, bei den schwierigeren Seillängen nutzen, um zu sichern und mehr oder weniger gut abzusichern. Also ich bin nicht oft gestürzt. Ich bin zweimal im Leben gestürzt, das ist genug.
Okay.
Das ist eben die Kehrseite, wenn man wirklich alpin klettert, ist Stürzen nicht empfehlenswert. Es wird einfach sehr schnell gefährlich.
Ja, absolut. Ich meine, das Besondere, glaube ich, bei deinen Erstbegehungen hier und den Linien hier ist ja auch da wieder einfach so ein bisschen dein Stil, oder? Wenn es jetzt Wiederholer gibt, es sind wahrscheinlich einige Linien, die einfach...
Na, ist ganz schwer zu wiederholen. Das ist wie eine Erstbegehung, es steckt nicht viel.
Genau, das wollte ich gerade sagen, oder? Also es fühlt sich dann, sollte es jemand vorhaben, immer noch so an eigentlich wie eine Erstbegehung, weil halt eigentlich quasi ihr nichts oder wenn dann nur sehr wenig hinterlassen habt.
Genau, also wir lassen natürlich das zurück, was wir auch benutzt haben.
Klar.
Jetzt, wenn man den Haken wieder mit den bloßen Händen rausziehen kann, dann nicht, dann hat er uns auch nichts gebracht.
Ja.
Das passiert leider ab und zu, also Haken sind mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Die jedenfalls, die man nicht selber geschlagen hat.
Ja.
Na, es ist schon auch dieser Stil, genau. Das soll ich zu hinterlassen, also nicht zu präparieren, um es möglichen Wiederholern einfacher zu machen, sondern es einfach so zu lassen, wie wir es auch vorgefunden haben. Und der Gedanke gefällt mir einfach, weil er nachhaltig ist, glaube ich. Weil die Ressource, die uns Bergsteigern am wichtigsten sein müsste, ist eben Natur, also freie Wände in gewisser Weise. Und mit dieser Einstellung, wenn in 20 Jahren wieder ein junger Alpinist kommt und diese Linie sieht oder vielleicht auch irgendwo drüber gestoßen ist, dann kann er ganz ähnliche Emotionen haben wie wir. Weil es ist wirklich dann fast wie eine Erstbegehung. Das gefällt mir. Das gefällt mir bei anderen Routen, die ich wiederhole, auch. Kommt schon von irgendwoher.
Hast du daher auch so ein bisschen die Motivation, das alles zu bewahren? Weil ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, woher dein Fable oder deine Liebe auch zum Geschichtenerzählen kommt. So dieses, ihr habt eine Zeit lang mal Filme produziert und du hast ja wahnsinnig viele Bücher über den Alpinismus konsumiert. Also von allen Großen, die man da so nennen kann. Nicht,
genau. Auch diese Arbeit ist schon schön.
Es hat ja immer was mit Bewahrung zu tun, oder? Kommt es daher? Ist das so ein bisschen der Antrieb?
Vielleicht ist es sogar dieser Antrieb, ja, das kann schon sein. Also ich habe einfach in den letzten, das sind schon 30 Jahre, ich bin 35 Jahre alt, gesehen, wie in kurzer Zeit, wie sehr die Welt geschrumpft ist. Also das ist nicht negativ gemeint, sondern wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, das ist ein großes Glück. Also ich hatte schon die Möglichkeit, in jungen Jahren Indien zu sehen oder die Mongolei zu sehen. Also ein großes, großes Glück. Und ich glaube, diese damals immer noch sehr exotischen Orte, das Everest-Basislager, war vor 30 Jahren absolut exotisch, für eine Handvoll Leute überhaupt zu besuchen. Heute sind es Tausende, aber wirklich Tausende im Jahr. Die Welt schrumpft sehr und durch diese Beobachtung, ja, liegt es mir schon am Herzen, auch gewisse Orte einfach natürlich zu bewahren, so natürlich wie möglich.
Kurze Werbung.
Saleva. Das ist nicht nur eine Marke für Bergsportausrüstung, sondern ein Stück alpiner Kultur mit tiefen Wurzeln in den Dolomiten. Die Marke entwickelt seit Jahrzehnten Produkte für Menschen, die sich in den Bergen zu Hause fühlen. Vom Klettergarten über die klassische Alpinroute bis hin zu großen Expeditionen. Dabei entstehen die Ideen nicht am Schreibtisch, sondern dort, wo Saleva selbst zu Hause ist, in den Bergen Südtirols. Im Mittelpunkt steht dabei der Leitsatz Pure Mountain. Für Saleva bedeutet das weit mehr als ein Marketing-Slogan. Es beschreibt die Überzeugung, dass die Berge Menschen dazu bringen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, neue Wege zu gehen und sich selbst besser kennenzulernen. Es geht um die Verbindung von Tradition und Innovation, um Abenteuer, Eigenverantwortung und die Frage, wie man unterwegs ist, nicht nur darum, wie weit man kommt. Diese Haltung spiegelt sich auch in der Produktentwicklung wider. Gemeinsam mit Athletinnen und Athleten wie Simon Messner entstehen Ausrüstungs- und Bekleidungslösungen, die unter realen, alpinen Bedingungen getestet werden und dort funktionieren müssen, wo Zuverlässigkeit entscheidend ist. Das Saleva-eigene innovative 3F-System sorgt bei den Schuhen zum Beispiel dafür, dass Ferse, Spann und Sohle optimal zusammenspielen. Das gibt Stabilität, ohne dass die Bewegungsfreiheit verloren geht. Gerade auf anspruchsvollen Wegen ein echter Vorteil. Und wenn das Wetter umschlägt, kommt die von Saleva entwickelte PowerTex-Gewebetechnologie ins Spiel. Die Membran schützt vor Wind und Regen und bleibt dabei trotzdem atmungsaktiv. Kombiniert mit der Dura-Stretch-Technologie, einem besonders robusten und elastischen Softshell-Material, entsteht Bekleidung, die jede Bewegung mitmacht und auch im rauen alpinen Gelände einiges wegsteckt. Genau solche durchdachten Technologien von Salewa machen den Unterschied, wenn man draußen unterwegs ist. Gleichzeitig vertritt die Marke die Überzeugung, dass die Berge nicht nur Sportstätte, sondern auch Lebensraum sind. Und deswegen arbeitet Salewa intensiv daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Für die Zukunft hat sich das Unternehmen ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Bis 2030 sollen die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette halbiert werden. Langfristig strebt Salewa Netto-Null-Emissionen bis 2050 an. Wenn du also auf der Suche nach Ausrüstung bist, die aus echter alpiner Erfahrung heraus entwickelt wurde und die Werte des Bergsports lebt, dann schau vorbei im Salewa-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
In dem Film Traditional Alpinism, da kommt so quasi der Tonus mit, hey, Erfahrungen kann man nicht vererben, die muss man irgendwie selber machen. Ist das richtig formuliert oder würdest du es anders ausdrücken? Also geht es darum zu sagen, solange man nicht selber mal in der Situation war oder an dem Ort war, kann man sich es vielleicht anhand von Bildern und Geschichten vorstellen, aber halt eben, es ist und bleibt was anderes?
Das würde ich wirklich sagen, es ist und bleibt was anderes. Wir können es uns vorstellen, ich lese natürlich wahnsinnig gern Bergliteratur. Mhm. Und ich kann das auch ein Stück voll nachvollziehen, du sicher auch als Kletterer. Ein Stück weit kann man es nachvollziehen, aber es ist dann doch ganz was anderes, wenn ich selbst einmal wirklich, wirklich Durst hatte. Oder wenn ich selbst ein Biwak machen musste und keine Sekunde zum Schlaf kommen, weil es einfach, ja, weil es darum geht, dass ich mir die Füße nicht erfriere. Mhm. Also das kann man sich vorstellen, aber die Realität ist halt doch ganz, ganz was anderes. Mhm. Und das würde ich schon auch heute noch unterschreiben, dass auf die heutige Welt bezogen, wir alle können uns vorstellen, was ein Krieg bedeutet, aber wir haben es nicht erlebt, also können wir es uns nicht, eigentlich nicht vorstellen. Das heißt, da liegt schon ein Stück Wahrheit auch drin. Das heißt, man muss es auch, jede Generation muss sozusagen erfahren dürfen für sich, um es überhaupt zu begreifen. Das glaube ich schon.
Ist es dann für dich nicht voll das krasse Dilemma, wenn man selber Geschichten erzählt, versucht aufzuschreiben, Filme zu machen? Ist es nicht andauernd dann ja so ein ganz krasses Dilemma, weil man ja eigentlich eben genau das ja versucht, aber selber eigentlich weiß, man wird es nie schaffen.
Zu vermitteln?
Ja, genau. Also weißt du, was ich meine? Das stelle ich mir fast so ein bisschen, also ja, jetzt wo du das sagst, mir geht es ja in gewisser Art und Weise ähnlich. Meine Aufgabe ist es auch, viele Dinge einfach zu transportieren und einer Zielgruppe zugänglich zu machen. Mhm. Aber ja, stimmt, wenn ich drüber nachdenke, es ist nie das Gleiche, wenn ich was anschaue oder es selber erlebe. Und eigentlich ist es ja fast jetzt im Hinblick auf so eine Arbeit dann fast schon wieder ein bisschen frustrierend.
Nein, das sehe ich gar nicht so. Also die Geschichten, die wir mit unseren Filmen erzählt haben, sind ja passierte Geschichten, die wir versucht haben, so gut es uns gelungen ist, wiederzugeben.
Ja.
Natürlich, es gibt immer die Sichtweise jener am Berg, da stimmt auch oft eben was nicht, deswegen auch meine Kolumne zum Schummeln am Berg.
Ja.
Es wurde und es wird sehr viel geschummelt, das ist so. Wenn große Egos sozusagen am Berg sind, dann wird auch geschummelt. Aber eben das aufzuklären oder auch ein Stück weit nachzuzählen, weil diese Geschichten heute weniger gelesen werden, das finde ich schon spannend.
Mhm.
Und das sind ja nicht irgendwelche Botschaften, die wir geben wollen, sondern es soll sich jeder für sich entscheiden. Und auch wenn diejenige oder derjenige, der unsere Filme schaut, sagt, interessant, aber ich bleibe ganz sicher zu Hause, ist es auch total okay. Aber ich bin überzeugt, für junge Alpinisten, geht's hinaus und probiert's, lebt's euch aus. Immer mit Vorsicht natürlich. Es ist gut, wenn man die ersten Jahre sozusagen überlebt. Aber geht schon darum, einfach hinauszugehen und was zu machen.
Ja.
Da bin ich schon überzeugt.
Würdest du aber sagen, wenn du jetzt im Rahmen von einer Filmproduktion habt ihr teilweise auch wirklich mit alter Ausrüstung von vor ein paar hundert Jahren Szenen nachgestellt, also wirklich mit Nagelschuhen und Handseil und allem drum und dran, würdest du sagen, man kann es dann aber fast so ein bisschen nacherleben, wenn du das jetzt für die Dreharbeiten gemacht hast? Oder ist es trotzdem was komplett anderes, weil einfach die Zeit und die Rahmenbedingungen auch noch ganz anders waren?
Es ist trotzdem ganz was anderes. Aber schöne Frage, stimmt, das war meine Hauptaufgabe beim Film, eben diese Requisiten zu finden. Und wir haben immer noch ganz eine schöne Auswahl an Nagelschuhen.
Mhm.
Die gibt es ja heute fast nicht mehr. Also haben wir sicher 12, 13 Paar Nagelschuhe.
Oh wow.
Und weil du sagst, also ich bin natürlich für unsere Filme auch die ganz gefährlichen Sachen, da bin ich in die alten Requisiten geschlüpft, wie zum Beispiel an der Königsspitze, das würde ich auch nicht nochmal machen.
Okay.
Da haben wir wirklich den oberen Teil der Königsspitze Nordwand mit dem Material der 30er Jahre geklettert. Also mit Aschenbrenner, Pickel und...
Also da war nichts irgendwie doppelter Boden mit modernem Equipment. Nein,
würde ich auch nie mehr tun. Und das ist eben, auf deine Frage zurückzukommen, beides. Natürlich haben wir heute trotzdem die Bergrettung. Also wenn wir was blöd, für den Film ist es zwar peinlich, Ende nie, aber dann hätte uns da jemand rausgeholt. Wir wussten auch, dass gutes Wetter ist. Das wusste man früher nicht. Ich glaube, dass der moderne Wetterbericht ganz, ganz entscheidend geholfen hat,
ja,
dass heute weniger passiert. Früher ist man einfach gegangen. Und wenn du in der Eiger Nordwand 3-4 Tage drin warst und da schlechtes Wetter kam, hattest du ein Problem.
Ja.
Also es ist schon viel leichter geworden. Aber gerade durch diese Double-Arbeiten habe ich verstanden, wie gut die Leute damals waren. Mit einem Aschenbrennerpickel klettert man nicht frontal im Eis. Das ist nicht möglich. Du musst Stufen schlagen. Der springt dir sofort zurück.
Okay.
Der hält nicht im Eis. Eben okay. Sein Wissen, das wusste ich auch nicht. Das dachte ich nicht. Du bist gezwungen, krass. Stufen zu schlagen und brauchst dafür natürlich ewig, immens lang.
Ja.
Musst dir tausende Stufen durch die Königsspitze Nordwand schlagen. Und allein das mal probiert zu haben und so an der Wand lehnend auf diesen kleinen Stufen zu stehen, das ist einfach so eine andere Welt. Das ist so beängstigend. Mit einem Hanfseil, das einfach einen Sturz nicht hält.
Ja, ja.
Es war super gut, diese Erfahrung zu machen. Also höchster Respekt von den Leuten früher. Die waren nicht schlechter als wir, die hatten nur einfach anderes Equipment.
Mhm. Spielt dann manchmal so die frühere Zeit auch irgendwie eine Rolle in deiner Routenauswahl? Also ich meine, ihr seid ja irgendwie Bonatti-Route an der Matterhorn-Nordwand und so auch wiederholt. Ist es, weil quasi Walter Bonatti und dann fasziniert es dich oder ist es schon auch einfach dann der Berg an sich und dann sucht man sich halt vielleicht einfach die Linie aus, die noch das größte Traditionsreichtum hat?
Beides. Es ist ganz sicher auch diese Geschichte. Die, die kannten wir natürlich beide, der Martin und ich.
Ja.
Ist einfach Teil der Alpin-Geschichte. Und auch ein spannender Werdegang. Ich glaube, das erkennen sich viele Bergsteiger wieder. Ich hätte ja vor Jahren nie daran gedacht, sowas zu klettern.
Mhm.
Hätte ich nie daran gedacht. Viel zu schwer, viel zu groß.
Mhm.
Aber eben einfach, indem ich dabei blieb und das einfach zu meinem Leben wurde, kam es irgendwann in Greifweite. Und es gibt ja nichts Schöneres, als solche Touren zu wiederholen. Also die Geschichte zu lesen zuerst.
Aha.
Sie dann im richtigen Leben zu wiederholen, das ist auch da ganz großer Respekt vor Walter Bonatti. Im Alleingang, im Winter, boah, diese Wand, die erdrückt dich wirklich, die erdrückt dich. Und da sind wir beim Thema, vielleicht Alpinismus ansprechend, der Kopf ist da so wahnsinnig entscheidend. Das ist gar nicht die Schwierigkeit aus heutiger Sicht, aber das Wissen, im Winter bei Minusgraden, also großen Minusgraden, da 4 Tage alleine drin zu sein, das ist die eigentliche Kunst.
Mhm.
Da nicht einzuknicken, sondern trotzdem weiterzumachen.
Und das kann man auch nicht trainieren, oder? Das ist halt über die Erfahrungen, ja, aber es gibt, glaube ich, so eine Geschichte vom Hans-Jörg Auer, der leider auch nicht mehr unter uns ist, aber die hast du in einigen anderen Gesprächen auch gerne erzählt und so dieses Zitat, die Kunst ist quasi sich, du kannst es selber besser erzählen, du weißt auch, was ich hinaus will, oder? So mit diesem Thema möglichst wenig in den Situationen sein, aber da dann halt mit Fokus.
Mhm. Ja, der Hans-Jörg war natürlich, nehmen wir mal später, auch ganz ein wichtiger Charakter für mich, jetzt überhaupt kein Vergleich, aber ich habe das immer sehr bewundert, weil ich Hans-Jörg recht gut kannte, dass er mit diesem Weltkönnen absolut am Boden geblieben ist.
Mhm.
Und das ist was Seltenes und was sehr, sehr Schönes. Ja, der Hans-Jörg hat sich auch herausgefordert ein Stück weit. Also das will ich ihm, keine Unterstellung, das wusste er wahrscheinlich auch, aber er hat das gelebt und hat das gebraucht auch für sein Leben vermutlich.
Ja, aber sorry, ich hatte dich vorhin kurz unterbrochen zu dem Kopfthema.
Es ist der Kopf, da bin ich überzeugt. Ich glaube, dass man das schon auch ein Stück weit vielleicht trainieren kann.
Mhm. Okay.
Eine gewisse Härte zu sich selbst entwickeln kann. In der Höhe ist das vor allem, da geht es vor allem um das, wie hart kann ich zu mir selber sein.
Mhm.
Es ist gar nicht so die Ausdauer, das hilft. Aber es ist diese Sturheit, es ist eine gewisse Sturheit, die in jedem Höhenbergsteiger hilft.
Gibt es irgendwie Kleinigkeiten, die du machst, um Härte zu dir selber zu trainieren?
Es passiert wahrscheinlich vor allem im Kopf. Jetzt heute weniger. Ich bin sehr weit weg vom Klettern, muss ich dazu sagen.
Ja, ja.
Aber ich habe schon auch gezielt meinen Kopf trainiert früher. Wenn wir vom Ultramarathon sprechen, das beste Beispiel.
Ja.
Da sagt der Kopf ja auch schon nach 10 Kilometern, jetzt wäre es eigentlich genug, jetzt reicht es dann. Aber weil du immer weiter pusht und dich auch mental vor allem ablenken kannst, das ist auch eine große Kunst.
Mhm.
Oder motivieren. Ablenken, motivieren ist in dem Sinn ähnlich.
Mhm.
Dann kann man seinen Kopf schon trainieren und irgendwann bist du 60 Kilometer gelaufen.
Ja.
80.
Ja, stimmt. Absolut. Simon, lass uns zum Abschluss mal noch einen kleinen Ausblick wagen. Jetzt nehme ich dich als wirklich wahnsinnig reflektierten Menschen wahr. Und du hast vorhin im Verlauf des Gesprächs auch schon gesagt, aktuell ist es wahnsinnig schwer vorherzusagen, was passiert in, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren. Machst du dir über die Zeithorizonte für dein eigenes Leben manchmal schon ganz konkrete Gedanken? Oder bist du eher so, ich habe ein Grundvertrauen, es kommt alles so, wie es kommen soll.
Gute Frage. Also ich bin eigentlich nicht in der Position, Ratschläge zu geben, aber ich würde trotzdem allen jungen, motivierten Kletterinnen und Kletterern sagen, jetzt ist die Zeit, geht's hinaus und macht die Erfahrungen jetzt. Das ist das, wovon ich zehre. Ich bin unglaublich glücklich und froh, dass ich die ganzen oder viele Klettereien gemacht habe einfach und sie nicht aufgeschoben habe, weil irgendwann wird man älter und es wird schwieriger. Also die einzige Botschaft, die ich geben kann, macht es. Und zwar jetzt, weil so, und das hilft mir auch sehr, ich zehe heute von diesen Erfahrungen. Hätte ich die nicht gemacht, wahrscheinlich wäre ich so unzufrieden, weil noch so viel zu machen wäre. Und das ist noch viel zu machen, aber für mich habe ich schon einiges gemacht, da bin ich sehr froh drüber. Wo die Welt in 10 Jahren steht, ganz schwierig vorherzusagen. Beschäftigt mich, muss ich sagen. Es geht mir ein bisschen zu schnell alles, ein bisschen zu konfus, aber bin ich nicht der Einzige wahrscheinlich. Was ich auch gelernt habe, das war ich, hätte ich vor 5 Jahren nicht gesagt, Bergsteigen ist nicht alles. Es ist sehr viel. Es war mal alles für mich. Aber das Leben ist eben viel bunter. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Und ja, es war auch nicht schlecht, diese Höfe zu übernehmen. Da haben wir sehr viel gelernt. Vor allem auch für mich habe ich gesehen, dass ich, das war jetzt schön, ich habe da viel lernen dürfen, aber das Bergsteigen ist schon doch, interessiert mich schon und da würde ich nachher gerne wieder zurück, wenn es die Schulter zulässt.
Ja, auf jeden Fall. Also heißt, es gäbe schon die verschiedensten Ausführungen und Möglichkeiten in Zukunft, Simon, irgendwann mal zu sehen. Den Labor Simon, den gibt es wahrscheinlich nie wieder.
Nein, den gibt es nicht mehr, genau. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Das sind ja
die, nach deinem Studium quasi Molekularbiologie?
Also ich habe eigentlich Molekularbiologie studiert, um diese ganz großen Urfragen mir zu beantworten.
Ja.
Wieso überhaupt das Ganze? Oder wer bin ich? Und da musste ich verstehen, wie der Körper oder das Leben funktioniert.
Ja.
Aber die Arbeit selber ist natürlich, wie du sagst, im Labor. Das bin ich nicht. Trotzdem habe ich ganz viel mitgenommen, bin ich sehr dankbar. Jetzt rein Bauer sein ist es eben auch nicht. Das ist es auch nicht. Aber wir haben es versucht, wir haben viel gelernt. Wie es vielleicht wie beim Klettern ist, nicht aufgeben, aber es ist halt die Erkenntnis, das haben wir versucht, ist nicht das Richtige.
Mhm.
Also ich sehe ganz viel im Leben so. Es bieten sich oft Möglichkeiten, die kann man ausschlagen und kann nicht versuchen. Oder man versucht es und nimmt was mit. Auch wenn es nur die Erkenntnis ist, das will ich nicht machen.
Ja, ist eigentlich eine gute Herangehensweise, oder? Weil man trifft eine Entscheidung, dann kriegt man eine Quittung dafür und wenn die gut war, dann kann man es wieder so machen und wenn nicht, dann muss man was ändern.
Man muss nur, glaube ich, das ist eben auch der Punkt, da sind wir jetzt nach diesen 3-4 Jahren, den Punkt nicht verpassen, wo man noch abspringen kann. Also ich glaube schon, wenn ich das noch ein paar Jahre machen würde im Hof, dann wäre es mein Leben.
Ja.
Dann kommt man ganz schwer raus. Aber jetzt ist noch gerade der Moment, wo man sagen kann, war gut, ich habe das gesehen, ich habe viel gelernt, aber ich möchte eigentlich auch was anderes wieder machen. Und ich hoffe schon, dass das Bergsteigen in Zukunft wieder wird.
Ja, perfekt. Dann Simon, vielen, vielen Dank für deine wirklich ausführlichen Antworten
und
deine Einblicke. Und ja, wir drücken alle Daumen, dass die Schulter wieder so weit, wie es irgendwie nur geht, zusammenhält, dass du da auch wieder durchstarten kannst.
Super,
und
vielen, vielen Dank. Das wird schon werden. Es braucht einfach ein bisschen Geduld.
Sehr gut, dann sind wir gespannt, was alles passiert. Danke dir.
Jan, vielen Dank.
Das war die Interviewfolge mit Simon Messner. Wir waren im Anschluss des Gesprächs noch auf dem Oberortelhof unterwegs und Simon hat uns ein bisschen rumgeführt. Da sind richtig coole Videoaufnahmen entstanden. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal auf unseren Bergzeit-Social-Kanälen vorbei. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Abo und einen Kommentar. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Denkt auch gerne nochmal an unsere Podcast-Umfrage. Ihr könnt einen von 2 100-Euro Bergzeit-Gutscheinen gewinnen. Ich wünsche euch eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.